Normalerweise würde ich sagen, ich bin nicht so dankbar für die etwas kälteres Wetter, aber ich bin dankbar wegen meiner Allergien. Es geht mir viel besser, wenn es kalt ist, dann blüht die Dinge, die Sachen nicht, wo ich dagegen allergisch bin. Naja, aber ich freue mich auf Sommer. Ich freue mich auf wärmes Wetter, muss ich sagen. Ja. Wir sind da. Wir sind in Lukas Kapitel 16, Abvers 19. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gern da öffnen. Aber bevor wir loslegen, beten wir zusammen. Vater, du machst unser Leben reich, spannend. Und wir danken dir, dass du da bist, wenn das Leben nicht gerade rund läuft, wie wir erwarten. Und Vater, du hast eine Botschaft für uns hier in Lukas Evangelium. Und ich bete, dass du unser Herz öffnest für deine Wahrheit, für deine Botschaft. Und dass wir das mitnehmen. Annehmen für unser Leben, aber mitnehmen hinaus in die Welt. Segnet diese Zeit. Amen. Es war einst ein reicher Mann. Der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätten stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gütern bekommen hast und dass andererseits Lazarus zu Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zu meiner Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, warnte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist nicht unsere ganze Stelle für heute. Wir werden weiterlesen, die ersten 10 Versen im 17. Kapitel. Aber überlegen wir, zu wem Jesus hier spricht. Wenn man zurückguckt in deine Bibel, wenn du zurückblickst, Jesus redet immer noch direkt zu den Pharisäern. Er spricht sie direkt an, bin ich der Meinung. Auch dabei sind seine Jünger, hat sie auch direkt vorhin angesprochen, sind wahrscheinlich auch andere dabei. Wir hatten schon die Geschichte vom verlorenen Sohn, worin der Vater das wahre Herz Gottes verkörperte. Und dann hatten wir das Gleichnis von ungerechten Verwalter. Das Gegenteil vom Herz Gottes. Und wurde eigentlich als Anklage für die Pharisäer erzählt. Oder gegen die Pharisäer. Jesus redet hier in diesem Zusammenhang über das Geld, über Geldgier, wie solche Leben aussahen. Mitleid mit anderen Menschen, darüber redet er. Was heißt es, gute Werke zu tun im Leben? Das ist so der Zusammenhang, kann man sagen. Es ist interessant, es gibt zwei verschiedene Meinungen über was wir gerade gelesen haben. Einige sagen, das ist hier ein Gleichnis. Andere sagen, das ist hier eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Man kann schon sehen, es steht nicht am Anfang von Kapitel, von diesem Abschnitt, dass Jesus das Wort Gleichnis benutzt oder dass Lukas das Wort Gleichnis benutzt. Normalerweise in Gleichnisse haben wir keine Namen. Und hier haben wir zuerst Lazarus. Sein Name ist auch interessant. Ich habe so verstanden, das ist der lateinische Name für Eliezer. Und Eliezer kennen wir vielleicht schon. Das bedeutet, Gott hilft. Oder Gott hat geholfen. Wir haben auch den Namen Abraham. Er wird erwähnt. Lazarus ist in seinem Schoß, sagen einige Übersetzungen. Liegt in seinem Schoß. Was auch eine Bedeutung für die Juden war, das ist Paradies. Das Wort Paradies ist auch nicht da. Aber wenn jemand in Abrahams Schoß ist, dann sind sie in Paradies. Haben die Juden das so verstanden? Mose ist hier erwähnt. Die Propheten waren historische Menschen. Sie waren bekannt. So, Gleichnis oder Geschichte, eine echte Geschichte. Ich tendiere zu denken, dass es doch ein Gleichnis war, obwohl hier einige Namen erwähnt geworden sind. Aber einer meinte, dass Jesus ich habe eine Predigt gehört von, oder einen Vortrag gehört von einem, und er ist fest überzeugt, dass Jesus hier eine Geschichte erzählt und öffnet damit den Vorhang gegenüber dem Jenseits, dass wir eines Tages doch im Paradies, wenn wir sterben, gehen, und anderen, die nicht Jesus gefolgt haben oder treu Gott gegenüber waren, in diesem Ort der Qual oder in Hades heißt es auch. Und in den Totenreich. Totenreich hat viele Übersetzungen. Das griechische Wort, glaube ich, ist Hades. Es ist auffällig, dass der Arme im Paradies ausruht und der Reiche in diesen Flammen leidet. Und man stellt die Frage, ist das allgemein so wahr, dass die Reiche in Flammen, in dieser Hades oder in dieser Totenreich warten auf Jesus und die, die Armen gehen automatisch zu diesem Schoß von Abraham. Ist das so eine klare Grenze zwischen Armen und Reichen? Aber ich denke nicht. Dass es nicht automatisch Arme oder Reiche, uns, dass das uns trennt, sondern den Glauben. Wir müssen nur ein paar Geschichten früher anschauen, vom verlorenen Sohn zum Beispiel. Und sein Vater war sehr reich, sehr wohlhabend. Das ist nicht automatisch so. Der reiche Mann ist ein Israelit. Er ist Jude. Er nennt Abraham Vater in Verse 24 und 27. Abraham nennt ihn Kind. Was, wie ich das Ganze verstehe, wie ich schon gesagt habe, ist Jesus spricht hier die Pharisäer direkt an. Das haben wir schon gehabt mit ein, zwei Gleichnissen, wo man deutlich gesehen haben, dass die Pharisäer, diese führenden Juden, ein Problem hatten mit Geld oder dass sie geldgierig waren. Es ist, als ob Jesus die Pharisäer hier direkt anspricht. Er verkleidet sich in Purpur und feinstes Linnen, lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Jesus, denke ich, klagt die Pharisäer wieder an, dass sie sich das Leben schön eingerichtet haben. Aber sie haben die Dinge vergessen, die Gott wirklich wichtig sind. Die für Gott wirklich das Leben ausmacht. Wie wir mit Menschen umgehen. Und auch, denke ich, Jesus konfrontiert direkt die Realität des Todes. Dass wir eines Tages alle sterben werden. Und man kann sagen, er fragt uns indirekt, wie sieht deine Entscheidung aus? Wo wirst du letztendlich hingehen? Wir haben schon einige Bibelstellen in Gottes Wort im Neuen Testament, wie Hebräer 9. Ein Mensch stirbt einmal und dann kommt das Gericht. Deswegen mit solchen Versen, Bibelstellen, denke ich, dass diese Geschichte ein Gleichnis ist und nicht eine wahre Geschichte. Der Schreiber von Hebräerbrief beschreibt das mehr, wir sterben, dann kommt das Endgericht. Aber naja, es gibt andere Versen, die schwer zu verstehen sind, wo man anders denken kann. Oder Markus 2, der Menschensohn hat die Vollmacht auf der Erde, Sünden zu vergeben. Wir werden eines Tages Jesus wiedersehen, wenn er wiederkommt. Und da wird Gericht gehalten. Freuen wir uns darauf? Ist unsere Hoffnung da, Jesus wiederzusehen, wenn er wiederkommt? Ich habe an das Lied gedacht, die Ewigkeit ist mein Zuhause, was wir vor ein paar Sonntage gesungen haben. Freust du dich, mit Gott zu sein, ewig mit ihm und mit unseren Geschwistern zu leben? Sogar Paulus scheut sich nicht, über Gottes Gericht zu sprechen. Er sagt in 2. Korintherbrief 5, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Paulus hat das erwähnt. Jakobus erwähnt das ganz stark in seinem Brief, Jakobusbrief, dass der Glaube und wie wir den Glauben ausleben, Hand in Hand gehen. Man kann die zwei, man soll die zwei eigentlich nicht trennen. Wie offensichtlich dieser reiche Mann. Ein Jude. Und trotzdem hat er sich nicht um seinen Mitmenschen gekümmert. Nicht gesehen, dass dieser arme Lazarus vor seinem Tor gesessen hat, gelitten hat. Und hat ihm sogar den Krümel von seinem Tisch nicht gegeben. Was ich deutlich sehe in diesem Gleichnis, ist, dass unser himmlischer Vater besorgt ist um seine Kinder. Er kümmert sich um seine Kinder. Und wenn wir gesegnet sind, wenn wir genug im Leben haben, wenn wir reich sind sogar, dann sollen wir nicht denken, dass wir die Freiheit haben, mit den Sachen, die wir bekommen haben, die uns gehören, sozusagen, so umzugehen, wie wir wollen. Wenn wir mit irdischem Reichtum gesegnet sind, aber nicht treu mit dem umgehen, was letztendlich keine Bedeutung hat, irdischen Reichtum, warum sollten wir dann erwarten, mit dem wahren und ewigen Reichtum gesegnet zu werden? Anders gesagt, wenn wir uns von Gottes Herz und seiner Leidenschaft distanzieren, was Gott schaffen will hier auf die Erde, warum würden wir dann erwarten, nach dem Tod in seinem Schoß aufgenommen zu werden? Jesus beschreibt hier also einen Mann, der so sehr von seinem eigenen Reichtum besessen ist, dass er nicht einmal die Reste seines Tisches mit dem Bettler vor seinem Tor teilt. Immer wieder bekommen wir ähnliche Warnungen von Jesus, was das Reichtum zu tun hat. Reichtum an sich ist nicht böse. Reich zu sein an sich ist nicht verkehrt. Wie ich schon erwähnt habe, der reiche Vater hat ein Fest gefeiert für seinen verlorenen Sohn. Aber die Gefahr liegt dort, wo wir unsere Tore schließen und die Kranken und Armen, unsere Nächsten, sterben lassen, während wir uns an dem Spaß haben, was in Gottes Realität eigentlich leer ist. Jesus macht das ganz deutlich. Der reiche Mann lebte nur für sich selbst. Und wenn man so lebt, wie dieser reiche Mann, ein selbstzentriertes Leben führen, unser Reichtum nur für uns zu verwenden, dann übersieht man, wozu wir geschaffen worden sind. Nach Gottes Ebenbild, als großzügiger Geber zu leben. Und dann bittet dieser reiche Mann Abraham, Lazarus zu seinen Brüdern zu schicken. Abraham, sie werden Buße tun, wenn jemand von den Toten zu ihnen geht. Und interessant, wieder sehen wir keine Reue von seiner Seite, von den Reichen, von seiner Seite. Nur diese selbstzentrierte Natur seines Herzens. Rette meine Verwandten. Lindere meine Qual. Gib mir etwas Wasser zum Trinken. Abraham macht es ganz, ganz deutlich. Auch wenn einer von dem Tod aufersteht, auch dann würden die Menschen, die so ein Leben führen, nicht umkehren. Diese Wahrheit wurde dann durch die Auferstehung von Jesus selbst bestätigt. Überleg mal, konfrontiert mit der Realität der Auferstehung, haben die religiösen Führer sofort eine Geschichte erfunden, dass seine Leiche gestohlen war, statt sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Hier, zumindest in der Vorbereitung, ich weiß nicht, ob solche Fragen hochkommen zwischendurch in so einer Predigt oder in einer Predigt, aber hier ist eine Frage hochgekommen in meinem Kopf. Was ist der Zweck meines Lebens? Was ist der Zweck deines Lebens? Wozu existierst du? Warum leben wir hier auf dieser Erde? Wenn wir hier nur leben, um Reichtum oder irdische Status anzusammeln, dann von diesem Gleichnis habe ich die Botschaft bekommen, bekommen wir vielleicht die Botschaft, das ist ein verschwendetes Leben. Letztendlich haben sie weder Wert noch Bedeutung. Wir können Gott und Reichtum nicht gleichzeitig dienen. Wir müssen uns entscheiden, wer ist mein Herr? Was ich hier im Leben ansammeln kann, wie reich ich werden kann, ist das mein Herr oder ist Jesus mein Herr? Nun wechseln wir. Nee, gehen wir weiter. Weil ich denke, wie Don schon gesagt hat, manchmal kommt ein Abschnitt oder eine Unterbrechung, die ungünstig ist. Und hier ist eine große Unterbrechung. Wir gehen von Kapitel 16 zu 17. Und da ist ein interessanter Zusammenhang zwischen diesen zwei Kapiteln. Lesen wir diesen Abschnitt, wo Jesus die Frage weiter beantwortet, glücklich, wer, das kommt aus Kapitel 14 eigentlich, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf, hat eine so laut geschrien zu Jesus. Glücklich ist jemand, der im Reich Gottes ein Fest feiern darf. Wir wollen so feiern und zusammen essen. Es wird so eine wunderbare Gemeinschaft. Darauf hat er beantwortet mit diesem Gleichnis vom großen Festmahl im Kapitel 14. Eigentlich ist die Frage von diesem Mann, wer wird am endzeitlichen Königreich Gottes teilhaben? Wer kommt in den Reich Gottes? Lukas 17, Abvers 1. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solcher gering geachteten wie diesen hier, auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Seht euch also vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich gesündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, dann wird sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst du essen und trinken. Und bedankte sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass er diese getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nix. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Jesus beginnt diesen Abschnitt mit einer Warnung an seine Jünger, dass das Leben im Reich Gottes nicht einfach sein wird. Es gibt viele Situationen, wo wir stolpern können, wo wir sündigen. Aber was meint ihr mit den Stolpern? Vielleicht in diesem Zusammenhang können die Situationen verstanden werden, wo wir außerhalb statt innerhalb von Gottes Willen und Reich leben können. Ja, man nennt das manchmal Sünde. Das Böse umgibt uns alle. Wir leben in einer Welt, wo Gott das Böse erlaubt. Eines Tages in seinem Reich im Himmel wird es nicht so sein. Deshalb müssen wir unseren Blick immer wieder auf Gottes Ziele für unser Leben richten. Wir müssen immer wieder auf, was sagt man? Jesus schauen. Erkennen, was unser Ziel ist. Wohin wir gehen wollen. Was das Leben bedeutet für mich hier und jetzt. Dann sagt Jesus, wehe uns, wenn wir eins dieser Kleinen zu Fall bringen. Kleinen, manche Übersetzungen, was ich gelesen habe, war gering geachteten. Manchmal steht da Kleinen. Wer sind diese Kleinen? In Matthäus 18 haben wir fast das Gleiche. Nachdem die Jünger die Kinder weggescheucht haben. Lass die Kleinen zu mir kommen. Da meine ich, er meinte die Kinder. In diesem Zusammenhang, in Lukas, verstehe ich, dass er meinte die Krüppel, die Hungrigen, die Kranken, die Menschen, die vor dem Tor sitzen und betteln, die Schwachen, diejenigen also, die man leicht ignorieren kann. die Menschen, die in der Gesellschaft klein sind, und sie zu Fall bringen, heißt dann, ihre Bedürfnisse zu ignorieren. Was ein starker Tadel auf die Pharisäer war, die keine Sorgen für die zeigten, die am Rande der Gesellschaft gedrängt worden waren. Es ist, als ob Jesus zu uns sagen will, wir sind anders. Ich möchte, dass ihr anders seid, dass ihr anders leben. Bereit zu sein, falsches, sündhaftes Verhalten zu konfrontieren. Selbst in dir. In dir selbst, wenn du das merkst. Und wenn eine Person es bereut und zu dir kommt, macht eine Umkehr. Dann sollen wir bereit sein, diese Person zu vergeben. Und er sagt praktisch grenzenlos. 7 ist das perfekte Zahl und oft meinte er grenzenlos mit solchen Zahlen. Nicht, dass man zählen muss. Okay, 7-mal, jetzt bin ich fertig zu vergeben. Wir leben. Jesus sagt praktisch zu uns, wir leben in Gemeinschaft mit Gott. Wir widerspiegeln das Herz Gottes. Und jemand so oft zu vergeben, das ist eine Herausforderung. Kein Wunder, dass die Jünger Jesu um mehr Glauben bitten. Stärke uns den Glauben. In Elberfelder, wie heißt es dann in Elberfelder? Mehre uns? Mehre uns den Glauben. Da muss ich nachschauen, was heißt in diesem Zusammenhang mehren. Das kannte ich nicht. Es heißt stärken, gibt uns mehr Glauben. Ich will einen Glauben, der so groß ist, Jesus. Und Jesus sagt, ja, ihr braucht Glauben, so klein wie ein Senfkorn. Hätte welche mitbringen sollen. Ganz kleine Samen. Ganz klein. Wir brauchen keinen stärkeren Glauben. Wir brauchen wahren Glauben. Denn der wahre Glaube ist so stark. Auch im schwachen Zustand, menschlich gesehen, könnte es einen Malbeerbaum in den See pusten. Und dann kommt noch eine Geschichte. Und in dieser folgenden Geschichte kommt das Erschrecken Jesu darüber zum Ausdruck, dass es den Jüngern so schwer fiel, grenzenlos zu vergeben. Wenn man so vergeben kann und so in dieser Sichtweise in Gottes Gnade so leben kann, um gnädig mit anderen zu sein, dann sollte man keinen besonderen Status erwarten. Keinen besonderen Lob zu erwarten. Es ist nichts Besonderes daran. Es ist einfach das Verhalten, das in Gottes Reich normal ist. Jesus will uns hier nicht sagen, du bist nichts. Er will uns sagen, leb nach Gottes Verheißungen in seine Gnade. Das könnt ihr und das braucht man keine solche besonderen Ehre zu bekommen oder zu erwarten. Das ist das Leben. So ist es im Reich Gottes. Wir sind Auszubildende von Jesus. Und Mann, haben wir viel zu lernen. Immer noch. Aber schau, wie weit wir gekommen sind. Wie weit du in deinem Leben zusammen mit Jesus gekommen bist. Wie weit du im Glauben gewachsen bist in deinem Leben. Dieser Weg, den wir gehen, ist nicht einfach. Ist oft schwer, holprig, wie manche Straßen in der Altstadt in Hillesheim. Wer schon mit dem Fahrrad auf ein Kopfsteinpflasterstraße gefahren, man muss nur am Wasserparadies vorbeifahren. Glatt, glatt. Manchmal ist das Leben so. Und wenn du weiterfährst in den Bergen hier ringsherum, erinnert ihr euch noch an unsere Ausfahrt letzten Sommer? Ja, einige von euch waren dabei. Wir sind flach gefahren. Neben dem Fluss. Aber wenn man nach rechts geschaut hat, oder hätte, da sieht man die Hügel, Hildesheimer Wald. Wenn man dahin hochfährt, das ist nicht leicht. Aber wenn man oben ist, war ich vorletzte Woche ganz oben auf Tosmarberg. Da ist ein Kreuz, ganz oben auf dem Gipfel. Und da kann man schön über Hildesheim blicken. Und dann ist es bergab und wieder auf. Bergab und wieder auf. Der Weg ist manchmal eine Herausforderung. Dieser Wandel in Gottes Reich ist gesegnet, aber manchmal schwer. Das müssen wir anerkennen. Und wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind und ohne das Erlösungswerk Jesu verloren. Der Weg ist schmal, aber mit Gottes Hilfe und unserer Zustimmung werden wir jeden Tag mehr und mehr wie unser Meister. Wer Ohren hat zu hören, der höre die gute Nachricht vom Reich Gottes. Amen. Ich habe ein paar Fragen heute. Und ich dachte, wir werden uns doch kurze Zeit, nicht sehr lang heute, in kleine Gruppen treffen. Und vielleicht nur eine Frage von diesen dreien diskutieren, austauschen, mitteilen. Ja? So vielleicht zwei, drei Gruppen von den Ukrainern und vielleicht heute eine deutsche Gruppe. Oder wenn ihr auf Farsi reden wollt, könnt ihr. Und vielleicht heute eine Englischgruppe, das stimmt. Wir haben drei, die nur Englisch können. Oder Englisch Plus. Okay, teilen wir uns auf in ein paar Gruppen.